Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen zu diesen Kulturfragen, in denen wir uns heute mit der Geschichte des ehemaligen preußischen Königshauses Hohenzollern beschäftigen wollen. Und mit Geschichtsdeutung. Nicht nur, weil vor wenigen Tagen nochmal öffentlich über Sinn und Unsinn der laufenden Verfahren zwischen der Familie und dem Land Brandenburg öffentlich gesprochen wurde, sondern auch, weil am 17. Juli vor 75 Jahren die Potsdamer Konferenz begann, die die Zukunft Deutschlands maßgeblich mitbestimmen sollte. Und die in jenem Schloss Zizilienhof stattfand, in dem Kronprinz Wilhelm von Hohenzollern noch bis Februar 1945 gewohnt hatte. Die Sowjets entzogen den Hohenzollern Besitztümer, auch Schloss Zizilienhof, andere Häuser und Kulturgüter gehörten dazu. Vielfach war zu lesen, Prinz Georg Friedrich habe Wohnrecht in Zizilienhof beantragt, also der heutige Chef des Hauses Hohenzollern. Die Familie sagt, das Land Brandenburg habe ihnen das angetragen. Neben diesem Wohnrecht geht es um die Rückgabe zahlreicher Kunstgegenstände sowie 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg. Die Familie befindet sich außerdem im Streit mit dem Land Berlin. Verhandlungen, die seit 2014 mit dem Bund geführt werden, hätten immer weniger Aussicht auf eine Lösung, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu Beginn des Jahres sagte. Warum dieser Streit zwischen den Hohenzollern einerseits und dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg so, Zitat, schwierig ist und warum er auch eine historische Komponente hat, darüber kann ich jetzt in diesen Kulturfragen mit dem Marburger Historiker Eckhard Konze sprechen, der zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts vielfach publiziert hat. Ich grüße Sie, Herr Konze.
Ja, guten Morgen.
Noch einmal kurz zurück zur Potsdamer Konferenz, die hier in Schloss Zizilienhof, wenn man das so sagen kann, auch ja, über das zu Gericht sitzt, was Deutschland in den vergangenen 12 Jahren ab 1933 bis 1945 verbrochen hat. Der Kronprinz hatte hier Hitler und Göring und andere NS-Größen zu Gast. Wie tief war Wilhelm von Preußen in den Nationalsozialismus verstrickt?
Wilhelm von Preußen, der Kronprinz und damit einer der prominentesten Vertreter des deutschen Adels, des deutschen Hochadels, war sehr erheblich verstrickt mit dem aufsteigenden Nationalsozialismus bereits vor 1933, aber auch dann nach dem 30. Januar 1933. Er hat im Grunde das Gewicht seiner Person, aber auch das Gewicht der Dynastie des ehemaligen Herrscherhauses, des Kaiserhauses, die er ja repräsentierte, den Nationalsozialisten zur Verfügung gestellt und hat damit eben schon vor 1933 den aufsteigenden Nationalsozialismus ganz erheblich unterstützt, auch dazu beigetragen, dass der Nationalsozialismus vor 1933 Stimmen erhalten hat bei Wahlen aus dem konservativen, dem nationalkonservativen Milieu, aus Kreisen des Adels, aus Kreisen des deutschen Monarchismus. Gerade in diesen Zusammenhängen ist der Kronprinz, der eben nicht irgendein Adliger ist, sondern der älteste Sohn des letzten Kaisers, von ganz erheblicher Bedeutung.
Wie hoch war denn der symbolische Wert, dass jemand wie Wilhelm von Preußen schon 1926 im Zizilienhof Hitler empfängt, dass er sich fotografieren lässt zum Beispiel mit einer Armbinde mit Hakenkreuz in diesem Schloss, dass er, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, am Tag von Potsdam eben auch dabei war. Wie hoch ist der symbolische Wert?
Ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen. Das ist von erheblichem Wert, weil es weite Teile der deutschen Gesellschaft in dem konservativen, dem nationalen Lager wirklich öffnet für den Nationalsozialismus. Es ist im Grunde das enorme, das gesamte symbolische Kapital der Monarchie, des Herrscherhauses, das gewissermaßen über den Kronprinz Hitler und dem Nationalsozialismus zur Verfügung gestellt wird. Eben, wie Sie angesprochen haben, 1926 bereits. Hitler ist gerade aus der Landsberger Haft entlassen worden, wird er in Zizilienhof empfangen vom Kronprinzen. Und es ist ja nicht das einzige Treffen. Es gibt weitere Treffen. 1932 sich dann beispielsweise alles noch im Vorfeld der nationalsozialistischen Machtübernahme. Und den Nationalsozialisten, auch Hitler selbst, ist natürlich bewusst, wie er mit diesem symbolischen Kapital der Hohenzollern punkten kann und Erfolge erzielen kann. Kronprinz Wilhelm unterstützt Hitler dann auch im gleichen Jahr 1932 bei den Wahlen für das Amt des Reichspräsidenten, wo der Kronprinz nicht Hindenburg im Grunde ursprünglich ja sozusagen viel näher an den Hohenzollern als Hitler, wo der Kronprinz nicht Hindenburg unterstützt, sondern wo er sich für Hitler ausspricht, für Hitler-Wahlempfehlungen abgibt. Das ist in seiner Bedeutung überhaupt nicht zu unterschätzen. Und das Ganze setzt sich dann in der Tat ja fort. Stichwort Tag von Potsdam, ein großer Staatsakt am 21. März 1933 nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, nach den Reichstagswahlen vom 5. März 1933, die ja schon keine freien Wahlen mehr waren, die aber eben den Nationalsozialisten keine absolute Mehrheit gebracht haben. Und dieser Staatsakt von Potsdam zur Eröffnung des neuen Reichstages, der wird inszeniert als der Schulterschluss zwischen den aufsteigenden Nationalsozialisten und ihrer nationalen Revolution und dem alten konservativen preußischen Deutschland. Das ist genau gewissermaßen den konservativen, alten, wilhelminischen Eliten. Das ist genau der symbolische Wert dieses Tages von Potsdam. Und zwar ein Wert sowohl für die Nationalsozialisten, die sich damit in diese preußisch-deutsche Tradition, auch in diese preußisch-deutsche Geschichte bis hin zu Friedrich dem Großen einschreiben, und andererseits aber auch von Bedeutung für die Konservativen, die in Potsdam gewissermaßen auch noch einmal sich selbst bestätigen in ihrer Wahrnehmung, sie hätten sich gewissermaßen Hitler und die Nationalsozialisten engagiert und könnten jetzt gewissermaßen in diesem nationalen Lager als nationales Lager gemeinsam gleichberechtigt Politik betreiben, was natürlich ein Trugschluss war, auch von konservativer Seite. Aber das symbolische Gewicht der Hohenzollern und insbesondere des Kronprinzen in diesen Entwicklungen und gerade eben in der Phase des aufsteigenden, des frühen Nationalsozialismus in den Jahren um 1933 ist tatsächlich von entscheidender Bedeutung auch für die öffentliche Unterstützung, den öffentlichen Rückhalt des Nationalsozialismus in dieser Zeit.
Die Familie Hohenzollern sagt, Wilhelm von Preußen hätte man eigentlich zur Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten rechnen müssen. Auch der Historiker Wolfram Püther kommt zu dem Schluss. Wie würden Sie das einschätzen?
Ich kann das nicht erkennen. Es gibt natürlich neuerdings auch Versuche, nicht nur für die Zeit nach 1933 den Kronprinzen gewissermaßen zu einer Figur des Widerstands zu machen, schon vor 1933, wenn man einige der Gutachten, die jetzt in diesem ganzen Hohenzollernstreit auch verfasst worden sind, studiert, dann ist das die Nachricht, die da transportiert worden sind. Aber es ist nicht zu erkennen aus meiner Sicht, in welcher Form Kronprinz Wilhelm Widerstand geleistet haben soll. Es gibt auch noch eben nach 1933 deutliche Unterstützungsbekundungen für den Nationalsozialismus. Es gibt auch Warnungen an seinen Sohn Louis Ferdinand, sich von den Verschwörern des 20. Juli fernzuhalten. Also es ist sicherlich richtig, dass Wilhelm auf die ein oder andere Weise Kenntnis hatte von bestimmten Verschwörungen, Planungen, aber er war nicht aktiv beteiligt, sondern tut alles, um sich fernzuhalten und auch um Angehörige seiner Familie fernzuhalten. Also die Idee nun gewissermaßen, den Kronprinzen zu einer Figur des Widerstands zu machen, entbehrt jeder historischen Grundlage.
Jetzt ist ja das entscheidende Argument für die Entschädigungsmöglichkeit der Faktor, hat der Kronprinz dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet, wie das juristisch eben heißt, oder nicht? Es gibt 4 Gutachten dazu. 2 kommen zu dem Schluss, er hat genau das getan, dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet. 2 andere kommen zu einem anderen Ergebnis. Wie würden Sie das einschätzen? Kann man dem Kronprinzen eben genau das vorwerfen, dass er dem Nationalsozialismus erheblich Vorschub geleistet hat?
Ich denke, das kann man dem Kronprinzen vorwerfen, und all die Aspekte, über die wir ja gesprochen haben, sozusagen seit den 20er Jahren, die frühen Begegnungen mit Hitler, die Hitler salonfähig machen im konservativ-adlig-monarchistischen Lager, die Unterstützungen im Wahlkampf 32, das Engagement des Kronprinzen gegen das Verbot von SA und SS 1932 in Preußen, all das sind da doch starke Argumente, die man nicht anders bezeichnen kann, als dass hier ein führender Repräsentant des deutschen Hochadels und der Hohenzollern-Dynastie dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Das ist das Urteil des Historikers. Juristen folgen in ihrer Bewertung dieser Dinge einer eigenen, einer juristischen Logik, der ich nicht vorgreifen kann. Aber man muss doch sozusagen schon feststellen, dass die historische Logik, die historische Analyse überhaupt keinen Zweifel an der Tatsache zulässt, dass Kronprinz Wilhelm, aber im Übrigen auch sein jüngerer Bruder August Wilhelm, dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet haben. Das lässt sich nicht quantifizieren, das lässt sich auch nicht reduzieren auf ein bestimmtes, ein einzelnes Ereignis, aber in der Summe der Aktivitäten. Nehmen Sie, auch um Kronprinz Wilhelm sozusagen mal nicht als einzigen zu nehmen, nehmen Sie den Bruder August Wilhelm, der schon lange vor 1933 nicht nur der NSDAP beitritt, sondern auch der SA, der Wahlkampf betreibt für die NSDAP, der zum Teil in Preußen als Spitzenkandidat der NSDAP bei Landtagswahlen auftritt, der als Propagandaredner der Nationalsozialisten immer wieder aktiv ist. Ich meine, wenn das nicht Vorschub leisten ist, was ist denn dann Vorschub leisten?
Es laufen ja zurzeit ca. 120 Verfahren, die die Familie Hohenzollern vor allem gegen Journalisten und Medienhäuser, aber auch gegen Wissenschaftler führt. In vielen Fällen haben die Hohenzollern auch Recht bekommen. Auf preußen.de, ihrer Website, ist zusätzlich zu lesen, sie hätten sich in keinem Fall gegen eine kritische Berichterstattung als solche gewandt. Sie, Herr Konze, haben in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung von einem Angriff auf die Wissenschaft gesprochen. Inwiefern?
Ja, von Angriffen auf die Wissenschaftsfreiheit, weil tatsächlich in einem Klima der Einschüchterung, in einem Klima, wo das Verhalten der Familie Hohenzollern wahrgenommen wird als Versuch gewissermaßen, kritische Historikerinnen und Historiker, Journalisten einzuschüchtern. Das ist natürlich hochproblematisch für ein freies, wissenschaftliches, aber auch journalistisches Recherchieren, eine Urteilsbildung und vor allem natürlich für eine öffentliche Diskussion. Und die Familie Hohenzollern muss sich doch im Klaren darüber sein, dass sie nicht irgendeine bürgerliche Familie ist, sondern dass auch die heutigen Nachkommen dieser Familie wirklich eine führende europäische Dynastie vertreten, dass sie stehen für das letzte preußisch-deutsche Herrscherhaus, das Kaiserhaus mit Wilhelm II. Das ist nicht irgendeine Familie. Und vor dem Hintergrund ist es doch völlig klar, dass es ein erhebliches öffentliches Interesse gibt an dieser Familie, an den Entschädigungsforderungen, an den Diskussionen über diese Forderungen, über die Hintergründe. Und wenn nun sozusagen die Klagen, die Abmahnungen seitens der Hohenzollern von immer mehr Akteuren im wissenschaftlichen, im publizistischen Bereich wahrgenommen werden als Einschüchterung und dazu führen, dass sich auch in meinem Kontext bestimmte Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr öffentlich äußern, aus Angst, sie könnten belangt werden, dann ist das doch in seiner Wirkung sozusagen eine Beschneidung, eine Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Wenn man sich nicht mehr äußern kann, ohne gewissermaßen die Schere im Kopf zu haben, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wann erreicht mich gewissermaßen die Abmahnung der Anwälte der Hohenzollern. Das ist die Problematik, um die es geht. Niemand bestreitet den Hohenzollern das Recht, sich zur Wehr zu setzen, auch mit juristischen Mitteln gegen falsche Behauptungen. Aber die Gefahr ist tatsächlich, dass ein Klima der Einschüchterung, der Beschränkung, der Freiheit, auch des wissenschaftlichen, des öffentlichen Urteils, auch der öffentlichen Diskussion insgesamt eben entsteht, dass diese zentralen Fragen der deutschen Geschichte, um darum geht es ja natürlich, nicht mehr offen und kontrovers und kritisch diskutiert werden können. Da liegt die Problematik.
Ist es möglicherweise auch ein Paradox, dass die Familie auf der einen Seite betont, sie hätte genau wie jede andere Familie das Recht, auf Entschädigung zu klagen, andererseits aber, und das tut sie auch auf ihrer Webseite, zu betonen, dass sie eben eine historisch bedeutsame Familie sind?
Ja, das ist sozusagen eine Diskrepanz, die doch immer wieder erstaunt und auch irritiert. Es gibt auf der einen Seite natürlich dieses Bewusstsein der eigenen Bedeutung. Damit wird auch geworben durchaus. Es gibt so etwas wie den dynastischen Stolz, den Ahnenstolz, dem man tatsächlich auf der Website und auch anderswo begegnet. Und wenn man das vertritt, kann man nicht auf der anderen Seite sagen, wir sind eine Familie wie jede andere auch. Natürlich mit Blick auf die Ansprüche, mit Blick auf die rechtlichen Möglichkeiten gegen bestimmte Entscheidungen, juristische Entscheidungen zu klagen, auch Entschädigungsforderungen zu erheben, das ist der Familie überhaupt nicht zu nehmen. Aber diese Familie ist eben nicht irgendeine Familie und sie muss damit rechnen und muss es auch akzeptieren, dass ihre Forderungen, dass ihr Agieren in der Öffentlichkeit, wenn es denn überhaupt in der Öffentlichkeit stattfindet, dass aber diese Aktivitäten auch öffentlich diskutiert, zum Gegenstand öffentlicher Kritik auch gemacht werden. Das geht nicht anders und das ist auch wichtig, weil hier eben zentrale Figuren der deutschen Geschichte und auch zentrale Entwicklungen der deutschen Geschichte des 19. des 20. Jahrhunderts zur Debatte stehen. Wenn wir über den letzten Kaiser, über seine Familie, über den Kronprinzen, über das Ende des Kaiserreichs, über die Zerstörung der Weimarer Republik, über den Aufstieg des Nationalsozialismus und die Rolle der Hohenzollern in diesen Zusammenhängen reden. Das ist nicht die Familie Müller von irgendwo, sondern es ist die Familie des letzten Kaisers. Und das gibt dem Ganzen eine geschichtspolitische Bedeutung, die zwingend auch einer öffentlichen und kritischen Debatte bedarf.
Das dehnt sich ja weit über die Weimarer Republik hinaus. Versucht die Familie Hohenzollern, die historische Deutung mit zu beeinflussen?
Also ich habe schon den Eindruck, dass es darum geht, die Familie Hohenzollern, und das geht eben zurück bis in die Zeit des Kaiserreiches, in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Nicht zuletzt bezieht sich das natürlich auch auf Wilhelm II., auf den letzten Kaiser, über den in der wissenschaftlichen, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung ein sehr kritisches Bild überwiegt. Seine Rolle als gewissermaßen Speerspitze, als führender Kopf auch der alten preußisch-deutschen Eliten, der Reichsmonarch Wilhelm II., seine Rolle im Vorfeld des Ersten Weltkrieges beispielsweise, ist sehr, sehr kritisch beurteilt worden und man kann sich zum Teil des Eindrucks nicht erwehren, als ginge es der Familie jetzt auch darum, sozusagen dieses kritische Bild, nicht nur Wilhelms II., sondern der Hohenzollern-Dynastie insgesamt, dieses kritische Bild bis zu einem gewissen Grade zu revidieren. Und das bleibt natürlich nicht stehen bei den Hohenzollern, sondern daraus ergibt sich dann auch ein viel weicher gezeichnetes Bild des Deutschen Kaiserreiches insgesamt, auch der Rolle dieses Kaiserreichs im Vorfeld beispielsweise des Ersten Weltkriegs, die Tatsache, dass dieses Kaiserreich eben von seiner Gründung an ein autoritäres Staatswesen gegeben ist, keine Demokratie, auch nicht eine Demokratie gewissermaßen in der Entstehung, und dass die preußisch-deutschen Eliten mit dem Kaiserhaus an der Spitze an diesen sozialen, an diesen politischen Realitäten auch einen nicht unerheblichen Anteil hatten. Darum geht es, und wenn wir über die Hohenzollern in dieser Perspektive diskutieren, auch über das Bild des letzten Kaisers, reden wir eben immer auch über das Deutsche Kaiserreich, den Nationalstaat von 1871 insgesamt. Und da geht es eben mehr als um einzelne Protagonisten einer hochadligen Familie.
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Die Hohenzollern sagen öffentlich, sie wollten keinen Einfluss auf Museen ausüben, nur dort, wo ihre Familie, Zitat, falsch dargestellt würde. Andererseits hat das Haus bei der Ausstellung Frauensache im Jahr 2015 zum Beispiel versucht zu verhindern, dass Fotos, die weibliche Mitglieder der Familie in Uniform zeigen, dass die überhaupt gezeigt werden. Damit werde, so das Argument, das Haus mit dem Militarismus Preußens in Verbindung gebracht. Wäre das denn falsch?
Das ist natürlich genau der Punkt, um den es geht, und deswegen reagiert die Öffentlichkeit ja auch so sensibel auf die gegenwärtigen Anstrengungen der Hohenzollern, in denen immer wieder auch davon die Rede ist, die Familie wolle ein Mitspracherecht haben, beispielsweise bei der Neugestaltung des Hohenzollernmuseums oder bei Ausstellungen, die in der ein oder anderen Form die Familie betreffen. Aber das steht dieser Familie nicht zu, wenn öffentliche Einrichtungen, gefördert mit öffentlichen Mitteln, solche Ausstellungen wissenschaftlich fundiert konzipieren und vorbereiten, dann kann nicht einer Familie, eben der exponierten Familie des Kaiserhauses, ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Es kann nicht darum gehen, ein der Familie genehmes Bild bestimmter Entwicklungen und Vorgänge zu zeichnen, sondern solche Ausstellungen wie auch Darstellungen in der Literatur folgen einer anderen Logik und sind nicht davon getragen, nun ein bestimmtes, angenehmes, rosiges Bild der Familie zu zeichnen. Wenn in der Diskussion vor einigen Jahren es darum beispielsweise ging, die Kronprinzessin Cäcilie nicht in einer Uniform darzustellen, um damit gewissermaßen die Hohenzollern aus dem Dunstkreis des wilhelminischen Militarismus zu entfernen. Das sind doch genau die Dinge, wo man sieht, wie gefährlich es ist, wenn eine solche Familie Mitspracherechte einfordert oder auch über solche Mitspracherechte verfügen möchte im Hinblick auf ihre eigene Darstellungen. Das sind ja nie sozusagen private Familiendinge, um die es geht, sondern es sind Aussagen über zentrale Abschnitte, Entwicklungen der deutschen Geschichte, das Kaiserreich, das wilhelminische Kaiserreich, den Ersten Weltkrieg, um die es hier geht. Und da kann eine solche Familie Generationen später kein Mitspracherecht für sich reklamieren.
Sehen Sie denn schon Folgen, ganz konkrete, eben in der Geschichtsdeutung, wie sie wahrgenommen wird? Also wir befinden uns nicht so weit entfernt vom 150. Jahrestag des Deutschen Kaiserreiches, beziehungsweise Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Auch da wird der Blick nochmal zurückgehen. Fest steht aber auch, dass dieses Deutsche Reich nur gegründet werden konnte mit durchaus viel Aggression, mit Kriegen vorher und, um Bismarck zu zitieren, mit Blut und Eisen.
Ja, das ist völlig richtig und ich würde im Grunde fast umgekehrt auch argumentieren, dass die Hohenzollern derzeit so selbstbewusst und zum Teil auch offensiv ihre Forderungen erheben, hat auch etwas zu tun mit einem veränderten oder in der Veränderung befindlichen geschichtspolitischen Klima, in dem die Geschichte dieses ersten deutschen Nationalstaates, des Kaiserreichs, doch in ein weicheres Licht getaucht wird seit einigen Jahren, in der nicht mehr sozusagen die Kriegsgeburt dieses Reiches im Krieg gegen Frankreich, dieser aggressive Charakter des Nationalstaates, dann erst recht nach 1890 im wilhelminischen Zeitalter, aber auch die autoritären Strukturen dieses Systems im Mittelpunkt stehen, sondern wo es Kräfte gibt, nicht zuletzt sozusagen auf der Seite des neuen Rechtspopulismus mit seinen fließenden Übergängen in den Rechtsextremismus, ein weicheres Bild des Kaiserreiches zu zeichnen, um dieses Kaiserreich als Nationalstaat anschlussfähig zu machen, auch für die Bundesrepublik gewissermaßen als den neuen Nationalstaat seit 1990, der gleichsam in die Tradition des Kaiserreichs gestellt werden soll. Aber um das bewerkstelligen zu können, braucht man eben sozusagen ein anderes Bild des Kaiserreichs, ein viel weniger kritisches, ein affirmatives Bild auch des Kaiserreichs. Und das sind Entwicklungen sozusagen geschichtspolitischer Art, die seit einigen Jahren in der Bundesrepublik zu beobachten sind. Und auch vor dem Hintergrund sind die Auseinandersetzungen mit den Hohenzollern, glaube ich, zu sehen und ist auch das Agieren der Familie Hohenzollern selbst zu verstehen. Und das ist ein weiteres Argument dafür, dass es hier nicht gewissermaßen um begrenzte Forderungen und Ansprüche einer Adelsfamilie geht, sondern dass in diesen Forderungen und der Diskussion darüber sich ganz wichtige geschichtspolitische Fragen und Auseinandersetzungen auch spiegeln, darunter eben vor allem auch diese Gefahr eines weich gezeichneten Kaiserreichs, zu dem gewissermaßen die kritische Distanz, die ja ein wesentliches Element der politischen Kultur der Bundesrepublik vor 1989, aber auch danach noch gewesen ist, dass diese kritische Distanz verloren zu gehen droht. Das sind durchaus besorgniserregende Entwicklungen. Wenn die Familie ihre Klage nicht fallen lässt, wird es eine juristische Entscheidung geben. Aber diese juristische Entscheidung ist kein historisches Urteil über die Bedeutung der Familie und einzelner Mitglieder der Familie in den Zusammenhängen Aufstieg des Nationalsozialismus, Unterstützung des Nationalsozialismus. Und ein wie auch immer geartetes juristisches Urteil wird auch nicht unser Bild der nationalsozialistischen Machtübernahme, des Aufstiegs des Nationalsozialismus und der Rolle der preußisch-deutschen Eliten einschließlich der Familie Hohenzollern verändern. Damit hat diese juristische Auseinandersetzung, wie auch immer sie ausgehen mag, überhaupt nichts zu tun.
Sagt der Historiker Eckart Konze, mit dem ich in diesen Kulturfragen über die Hohenzollern, deren Ansprüche und Geschichtsdeutung gesprochen habe. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt. Einen schönen Abend noch.